Hier lernst du von den Besten. Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast mit Sabine Sattler und Julia Eichhorn.
Erfolgsgeflüster ist der Titel unseres Speed Mentoring Podcasts und unser heutiger Gast, Karl-Heinz Strauß.
Ja, Karl-Heinz Strauß, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns sehr auf unser Gespräch und dafür dürfen wir dich aber noch kurz vorstellen.
Danke für die nette Einladung, ja.
Den gebürtigen Kärntner Karl-Heinz Strauß hat die Faszination fürs Bauen schon sehr früh gepackt. Gleich nach der HTL hat er Unternehmerluft geschnuppert und sein eigenes, auf Tiefbau spezialisiertes Unternehmen gegründet. Er wollte dann aber doch noch die andere Seite kennenlernen und war in verschiedenen Funktionen in der Raiffeisen-Gruppe tätig, unter anderem im Bereich Bau und Immobilien.
Ja, die Unternehmerlust hat ihn aber doch wieder gepackt, mit dem Europlaza am Wienerberg als eines seiner bekanntesten Projekte. Tja, und dann kam der Ruf an die Unternehmensspitze der POR AG, wo er Unternehmertum und Branchenexpertise miteinander verbinden konnte.
Die POR, das ist ein europäischer Baukonzern mit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das zweitgrößte österreichische Bauunternehmen und einer der führenden Infrastrukturspezialisten in Europa. Ganz nebenbei notiert die POR als ältester heimischer Börsenwert seit über 150 Jahren an der Wiener Börse. Etwas über 50% an der POR hält ein Syndikat rund um Klaus und Iris Ordner sowie Karl-Heinz Strauß. Der Rest befindet sich in internationalem Streubesitz.
Ja, und wir freuen uns jetzt auf unser Gespräch mit Karl-Heinz Strauß.
Ich mich auch.
Ja. Also, ein Zitat, was ich von dir gelesen habe, mir war immer klar, letztlich muss man Unternehmer werden. Aber bis man einmal wirklich zum Unternehmer ist, wie würdest du deinen Werdegang beschreiben? Was waren so die wesentlichen Eckpfeiler, die entscheidenden Momente in deiner Vita?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil als Jugendlicher wollte ich entweder Tierforscher werden, weil das immer damals im Fernsehen war, Schrimmweg und wie sie alle geheißen haben, oder so Planer, irgendwas mitbauen, aber so schlüsselfertig und große Fabriksanlagen und so weiter. Das hat mich immer schon fasziniert. Und aufgewachsen bin ich in einem Erdbau- und Spezialtiefbauunternehmen. Ich war schon immer konfrontiert mit Selbstständigkeit, mit Tun. Und ich war als Kind immer auf unseren Baustellen oder im Bauhof zu Hause, alle Geräte bewegt, unerlaubt oder erlaubt. Und da hat sich für mich automatisch die Themen ergeben. Und mein Werdegang ist ein bisschen untypisch. Ich habe dann die HTL gemacht in Mödling, Tiefbau. Und dann bin ich nach Hause und war aber schon eingeteilt, dass ich noch den Militärdienst zu Hause mache. Und ich wäre dann als Werkstudent nach Aachen gegangen, zur Firma Trapp. Das war schon alles eingetaktet. Aber dann hat das elterliche Unternehmen, das war eben so Spezialtiefbau, Erdbau, wir haben vier Hubschrauber dabei gehabt für Luftaufnahmen und alles Mögliche und Versorgungsflüge. Und da hat mein Vater dann gesagt, na, bleib zu Hause, wir haben ein bisschen Probleme, hilf uns am Anfang und geh ein bisschen später, habe ich dann gemacht. Und dann habe ich natürlich während dem Militär gesehen, dass man in der HTL zwar eine tolle fachliche Ausbildung kriegt, aber keine tolle kaufmännische Ausbildung. Dann habe ich während dem Militär den Bilanzbuchhalter, den Personalverrechner gemacht und daneben so einen Lehrgang mit der Universität Linz in Klagenfurt. Das war so wochenendweise und Themen mit Unternehmertum und Themen, damit ich ein bisschen mehr gehabt habe. Und dann war ich kurz zu Hause und dann habe ich meinem Vater halt als Jugendlicher erklärt, wenn er so weitermacht, geht das nicht gut. Habe dann alle Berater gewechselt. Und dann haben wir uns eben versucht, über Wasser zu halten mit dem Thema. Und als Jugendlicher machst du halt viele Fehler heute, wenn wir sie schmunzeln, zurückblicken. Und irgendwie habe ich dem Papa dann gesagt, also wenn er so weitermacht, das wird nichts. Und da hat er gesagt, ja, dann mach halt, was du willst. Dann habe ich meine eigene Firma gegründet und habe versucht. Und zwei Jahre später habe ich dann seine Firma übernommen.
Okay, das war sicher auch eine spannende Zeit dann familiär.
Ja, das war für die Familie gar nicht leicht. Ja, und auch die Beziehung mit meinem Vater war noch nicht gut. Ich sage ja, als Jugendlicher, das hätte man wahrscheinlich viel eleganter machen können, wenn man da mehr ausgebildet gewesen wäre, war es aber nicht. Aber auf jeden Fall habe ich dann meine Firma übernommen, seine Firma übernommen. Ich wollte aber immer studieren. Ja, und dann habe ich aber Ende 83, 84 gesehen, okay, meine Firma habe ich verkauft, seine habe ich liquidiert und bin dann nach Wien gegangen im Studium. Und dann habe ich mir überlegt, da habe ich gesagt, ich mache Wirtschaft, gut, weil Technik habe ich schon gehabt, Wirtschaft. Und während dem Studium musste ich dann arbeiten, um mich zu erhalten, habe ich mir gedacht, okay, was habe ich als Jungunternehmer eigentlich nicht gewusst? Ja? Und das erste Thema war natürlich alles, was mit Steuern, Bilanzierung, diese Themen war. Und das zweite Thema war Banking. Und dann habe ich während dem ersten Teil des Studiums 3 Jahre bei der Firma Confida gearbeitet und habe dort halt die ganze Bilanz gemacht und all die Sachen gelernt und daneben halt studiert. Und dann bin ich in die Bank gekommen, weil ich gesagt habe, okay, was weiß man noch nicht als Jungunternehmer, man hat keine Ahnung von Finanzierungen. Ja, und damals war es ja vielleicht ein bisschen nicht so super sexy wie heute. Jungunternehmer, Start-up war es ja der Begriff. Jungunternehmer, den wollte damals kein Mensch und die Banken schon gar nicht. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich muss wissen, wie eine Bank funktioniert und wie das geht. Und bin dann von der Confida weg zur damaligen noch GZB, Genossenschaftliche Zentralbank, der Vorläufer der RZB, RBI, war dort ein Jahr lang im Treasury bei Dr. Lipscher und dann sofort, weil ich als einer der wenigen war, der überhaupt die damals wenigen Kunden noch aus dem Sektor gekannt habe, gleich in die Kommerzkundenabteilung zu Peter Büschböck, dann später Karlise Wälder. Und dann habe ich ein bisschen die Zeit übersehen und bin dann 14 Jahre lang in der RZB geblieben. Habe dort viel gemacht. Ich durfte, damals war Banking noch richtig der Begriff des Bankers oder des Bankiers. Im Kommerzkundenbereich konnten wir sehr viel machen. Geht halt alles nicht mehr. Wir konnten sogar Auszahlungen genehmigen, was heute im Markt und Marktfolge ja gar nicht mehr geht. Also war eine tolle Zeit. Und wir haben Kunden betreut, die Großkunden in Österreich, gemeinsam mit den Raiffeisen Landesbanken. War ein tolles Team. Und parallel dazu haben sie dann irgendwann einmal festgestellt, naja, wenn der in der Baugruppe reinschaut, der weiß zumindest, was da abgeht. Dann habe ich mal Baufirmen gekriegt und die Sachen. Und ich habe damals auch die Beziehung zwischen Raiffeisen und der heutigen Strabag, der Familie Haselsteiner, auch aufgebaut. Zu dem, was sie heute ist, war dann der größte Kreditkunde gleich und ein paar von vielen anderen. Und 95, 96 habe ich dann die Makulan übernehmen müssen, weil ich über andere Firmen betreut. Makulan und Bohr habe ich nicht betreut. Makulan musste ich dann betreuen, habe das auch während der Insolvenz für die österreichischen Banken auch abgewickelt. Und die einzige Firma, die ich damals nicht betreuen wollte, war die Firma Bohr. Die war mir damals unsympathisch. War schon lustig. Und so hat es mich dann dorthin geführt. Und dann habe ich gesagt, irgendwann einmal, wie sie gesagt haben, nein, ich soll bei Raiffeisen mehr machen, bin ich aus dem Kreditgeschäft ausgestiegen, habe eine der größten Kreditabteilungen aufgebaut und die sollten mich mehr auf Immobilien und die Sachen konzentrieren. Dann habe ich den Concord Business Park gemacht. Das war auch so eine Weichenstellung eigentlich. Ja, Karl-Heinz, da haben wir ein Projekt mit der Ilbau gemeinsam, mit einem Fonds aus Schottland und England, London und Edinburgh Trust, haben wir den Concord Business Park. Und da hat man auch viel gelernt, weil das war damals genau gegen den Trend. Habe ich viel gelernt von den Engländern, wie man sich vermarktet und darstellt, von der Ilbau, wie man baut in vielen Bereichen und dann halt wie mit der Finanzierung. Aber irgendwann haben wir dann das Kommando dort übernommen, haben die beiden Partner abgeschichtet und irgendwann, ich glaube 98, 99, haben wir es dann an den Herrn Blaschek verkauft, der das in seine Immobiliensammlung eingebunden hat. Und parallel haben wir schon viele Immobilienprojekte und dann habe ich gedacht, na, dann hätte ich sollen für Raiffeisen mehr machen, das wollte ich nicht. Da habe ich gesagt, na, entweder bin ich jetzt beteiligt oder offen oder sonst was. Und die konnten das natürlich in ihrem System nicht darstellen. Und so habe ich mich dann selbstständig gemacht mit Strauß und Partner. Und dort mit der Familie Kapsch war ich schon in vielen Beiräten. Ich habe damals viele Aufsichtsratsmandate gehabt und alles. Und unter anderem mit der Familie Kapsch. Und die haben gesagt, schau, du hast immer so viel gemeckert. Wir haben so viele Grundstücke, dass wir was tun. Jetzt mach's. Und haben dann gesagt, ja, wenn du Finanzierung kriegst und wenn du das machst, dann werden wir das machen. Und so hat eigentlich die Geschichte von Strauß und Partner begonnen. Und die Bohr ist damals dazugekommen und hat als Baupartner, die gar nicht viel gekannt, weil die anderen habe ich alle sehr gut gekannt. Und so hat sich auch eine Beziehung aufgebaut und insbesondere aus einer Geschäftsbeziehung, eine Freundschaftsbeziehung mit der Familie Ortner, mit Herrn Ortner und dann mit der Iris, aber vor allem auch mit dem Klaus Ortner damals. Und so hat sich da eine Partnerschaft immer entwickelt und irgendwann hat er dann gefragt, naja, der Hesum, der Wolfgang Hesum geht zu Siemens von der Bohr und die Bohr hätte gerne ein Unternehmen an seiner Spitze. Er war beteiligt und ich habe irgendwann einmal gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Aber eigentlich gar nicht daran gedacht, dass das möglich sein kann. Aber es hat sich dann eben so entwickelt und dann Mitte September 2010 bin ich dann eingezogen in die Bohr.
lustig, wie das Leben manchmal spielt, vom unsympathischen teilweise, beziehungsweise unbekannten damals, Unternehmen, jetzt dann selbst drinnen als Generaldirektor sitzend. Das ist doch...
Naja, das wollte ich nie werden. Das war schon meine Voraussetzung, dass ich gesagt habe, erstens Generaldirektor ist ein Begriff, der ist altvaterisch, das ist überhaupt nicht meiner. Auch nicht Vorstandsvorsitzender oder sonst was, ja.
Was steht da, dann auf deiner Visitenkarte?
Da steht CEO drauf, ja okay. Und natürlich verwendet es im Haus, sagt jeder Generaldirektor halt meistens, aber es ist nirgendwo, will ich gar nicht. Und Vorstandsvorsitzender, ja, das ist halt dann, wenn du in der IV bist oder so, dann sagen sie auch, der Vorsitzende des Vorstandes. Sage ich, okay. Aber ich wollte immer Miteigentümer sein, ja. Und, und ich habe mich lange gewehrt gegen die Bar. Und dann hat man aber irgendwann einmal gesagt, so, jetzt reicht's. Und okay, du bringst deine Firma Strauß und Partner ein. Die Bar hatte damals die Bar Solution, da war so ein Kraut und Urben. Alles, was in der Bar niemand wollte, hat man damals in die sogenannte Bar Solution hineingekippt. Und da war das eh schon nicht lustig. Und dann haben sie gesagt, na okay, wenn du eher Bauträgerfirma hast. So. Und ich habe dann quasi mein Personal plus Projektaufträge und den Namen Strauß und Partner in die Bar eingebracht. Und habe dann einmal 6% an der Bar gehabt. Ja, und das ist dann später, wie wir dann die Mehrheit gekauft haben, auf 16%, knapp unter 20% jetzt angestiegen. Das passt so. Und gemeinsam im Syndikat haben wir knapp über 50%. Und ja, und das funktioniert. Und seit damals funktioniert das gut. Und das ist auch Unternehmertum, Vertrauen auf der einen Seite, aber auch fachlich so, wo man einmal hart diskutieren kann. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Ja, ganz im Gegenteil. Aber wesentliche Entscheidungen werden quasi auch am Telefon Sonntag am Abend getroffen. Und dann gibt es natürlich die Aufsichtsratssitzungen. Aber es hat sich einfach, und das war doch ein bisschen anders als erwartet. Aber das ist eine andere Geschichte dann, ja.
Also du hast mir gerade noch ein Stichwort gegeben, Unternehmertum. Mhm. Inwiefern glaubst du, hat dich das unternehmerische Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, auch geprägt, dass du sagst, dass du eigentlich Unternehmer sein wolltest, dass du das irgendwie in dir offenbar immer gehabt hast?
Naja, ich habe das ja natürlich gemerkt, alles was vor Raiffeisen war, war natürlich auch bei der Confida, das waren alles, wie soll ich sagen, das waren alles Unternehmer irgendwie. Wenn man was gemacht hat, hat man genau gewusst, man ist dem Kunden verantwortlich und natürlich auch dem Unternehmer. Ja. Und ich bin ja aufgewachsen damit, mit Entscheidungen zu treffen, damit die anderen wissen, was sie zu tun haben oder auch umgekehrt Sachen. Aber es war einfach immer so. Und bei Raiffeisen war es dann natürlich so, das war dann schon ein großer Konzern, der sehr groß gewachsen ist und man hat viele Spielräume gelassen. Dort bin ich ja in die IV gekommen oder in die junge Industrie, war dann im Bundesvorstand. Haben eine tolle Zeit miteinander erlebt. Damals die Gruppe ist immer heute noch sehr zusammen. Und wir haben viel bewegt damals. Und da habe ich schon gesehen, dass es wichtig ist, auch Unternehmer im Unternehmen zu haben, ja, die gern Entscheidungen treffen, aber vor allem Verantwortung übernehmen. Und das ist eine der Dinge, die ich eigentlich als Kind übernommen habe. Okay, ich mache was, aber ich fühle mich dann auch verantwortlich und lege nicht um 17 Uhr diese Verantwortung zurück und schnalle sie mir am nächsten Tag um 8 in der Früh wieder an. Mhm. Ja. Sondern man ist das 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Mir macht das nichts, Gott sei Dank. Ja, also aus dem, ich leide nicht darunter. Ja. Oder sagt, das ist so eine große Last. Ja, es ist manchmal eine große Last. Man wird oft in der Nacht munter, wenn man nicht schlafen kann. Dann denkt man ein bisschen drüber nach und dann kann man hoffentlich und Gott sei Dank wieder einschlafen. Aber ich halte das für einen positiven Stress, wenn dann einer schon diesen Begriff strapaziert. Aber ich habe dann bei Raiffeisen natürlich auch gemerkt, in der Gruppe, Unternehmer sind schon gefragt, aber man hat mir dann einmal gesagt, ich war dann so der bunte Vogel unter den grauen Mäusen, ja, dort, um das jetzt nicht negativ zu sehen, aber einfach der bunte, so hat es mir damals der Vorstand erklärt und dann haben wir gesagt, na schau Karl-Heinz, wenn wir morgen nach Venedig fahren, ja, dann nehmen wir die nicht mit, weil Venedig ist eh alles geregelt, was soll dort schon passieren, aber wenn wir übermorgen nach Afrika fliegen, ja, da fahren wir nur mit dir hin, ja. Aus den Themen herauf, unvorbereitet, verlassen und solche Sachen. Das war eigentlich das Thema. Und Unternehmertum ist ja mehr. Man will was bewegen, man geht da mal wohin. Ja, dann gießt man wo in einer Sackgasse, dann kommt man wieder raus, aber man bleibt dort nicht sitzen und nicht stehen, oder sondern man kommt wieder zurück oder man fällt her, steht wieder auf. Das war eigentlich immer bei mir, es war keine Frage, ob ich das mache, sondern das war einfach in mir in der DNA drinnen, ja, anscheinend. Ja.
Hat es da auf deinem Entwicklungsweg in deiner Vita auch einmal so ein klares Vorbild oder einen Mentor gegeben, wo du sagst, der hat mich sehr geprägt?
Na, ich glaube schon, erstens bin ich sehr neugierig, ja, und ich versuche immer aus den Fehlern der anderen zu lernen. Möglichst wenig eigene Fehler mache ich schon gar nicht zweimal oder dreimal, sage ich auch meinen Kollegen.
Funktioniert's?
Vor allem den Poreanern und den Poreanerinnen. Also, aber Fehler gehören zu unserem Leben dazu. Wer nichts arbeitet, macht keine Fehler damit. Und wer Fehler macht, ja, Fehler erkennen, aber dann die Hand heben und sagen, ups, da ist was schiefgegangen, ich habe mich verkalkuliert, ich habe das und das. Das gehört auch offen und transparent dazu. Und in meinem Leben habe ich viele Leute getroffen. Damals da war Dr. Liebscher zum Beispiel als Vorbild, wie er das gemacht hat. Oder Peter Büschböck, dann Karl Isewelder, der aus der Raiffeisen, aus der RZB damals, RPI, eben eine richtige von einem Spitzeninstitut, eines Sektors, eine richtig tolle Commerzbank gemacht hat. Einfach weil er mit seinen Erfahrungen aus der Kreditanstalt das gemacht hat.
Waren das spannende die Visionen, die die Mentoren hatten, oder
naja, Vision,
die Umsetzung?
Die Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben, ja, wie sie denken, was sie tun. Ja. Und ich sehe ja in der Führung ein großes Thema Vorbild sein. Vorleben, die Dinge vortun, dass die anderen die Gelegenheit haben, das zu reflektieren, nachzutun, Vertrauen aufzubauen. Wie ich 2010 in die Bar gekommen bin, war das keine leichte Situation. Das habe ich vorher gar nicht so erkannt, aber wie ich drinnen war, war schnell klar, ups, das ist doch nicht so alles so rosig, wie man das vielleicht am Anfang sieht. Und ich habe sehr klar meine Vorstellungen damals gehabt, schon sehr. In ein paar Monaten habe ich das analysiert gehabt und habe dann über Weihnachten das Konzept fertig gemacht und im Jänner habe ich es den Führungskräften vorgestellt. Habe ich gesagt, so, wir haben die Situation, die Chance ist da, dass wir super werden oder dass man morgen uns morgen nicht mehr gibt. Und habe dann im Jänner 2011 eine neue Organisationsform vorgestellt. Habe alles, was so extern war, alles verschmolzen, alle Themen. Habe dann die Terag Astag später gekauft. Da waren wir schon mehrheitlich beteiligt, aber immer noch haben da andere Leute mitgeredet. Vor allem die Kultur zwischen Poreanern und Terag Astag-Leuten war schrecklich. Aber es war halt eine Gruppe. Und habe den Leuten gesagt, so schaut ab morgen nach meinen Vorstellungen die Bar aus. Habe den Aufsichtsrat überzeugt, der muss relativ dann leicht war, weil ja, da haben wir viele externe Aufsichtsräte gehabt, auch in Untergesellschaften. Dafür haben wir gesagt, das muss alles raus, alles muss leicht werden, schlank werden, transparent werden. Und mit 1. April hatten wir das dann auch schon umgesetzt. Das war dann 2011, dann haben wir 2011 die Bilanz ausgeputzt, so die Bilanz von 2005 bis 2010. Das hätte ich schon längst damals gehört, hat aber niemand gemacht. Ich habe das dann gemacht, habe da den größten Verlust der Geschichte der Paar damals natürlich eingefahren durch diese Maßnahme.
Und die gesagt, nein,
wir sind gut, wir sind gut. Ja. Und wenn wir das nicht jetzt schaffen, dann haben wir es aber auch nicht verdient. Es kam dann erschwerend dazu, die Insolvenz der Alpine. Mhm. Dann hat es ja lange Zeit den Witz gegeben, was ist der Unterschied zwischen Paar und Alpine? Hat einer gesagt, 12 Monate. Also es war nicht lustig, aber es war auch ein Ansporn zu zeigen, nein, wir können das. Die Paar ist heute seit 156 Jahre alt, im April werden wir 156 Jahre alt. Wir haben vieles erlebt. Ich sage das auch immer wieder meinen Kollegen und Kolleginnen, wo ich sage, na, wir haben den Kaiser erlebt, wir haben den Ersten Weltkrieg, den Zweiten, große Depressionen, große technische Veränderungen, permanente Transformation, auch wenn man das damals nicht so genannt hat, man musste sich anpassen. Aber wir haben immer etwas getan, wofür die Paar steht. Wir stehen für Qualität und können bauen. Und das konzentrieren wir uns. Alles, was rundherum ist, da passen wir uns an, heute schon. Und das ist das Wesentliche. Und so haben wir es auch geschafft. Und ich glaube, das ist nur deswegen gelungen, weil ich das Vertrauen von damals 10.000 Boreanern und Boreanerinnen gewinnen konnte, mir auf diesem Weg zu folgen. Und das hat dann dazu gebracht, dass wir gesagt haben, ja, wir schaffen das, wir sind die Boer, wir können das. Und dann haben wir das eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Dann ist es stark bergauf gegangen, ist wieder mal bergab gegangen, keine Frage, aber wir haben unsere Position verbessert. Wir sind heute in vielen Ländern die führende Baufirma. Wir haben heute knapp 21.000 Kollegen und Kolleginnen. Wir sind in vielen Ländern, wir sind in Österreich die Nummer 1, in Deutschland die Nummer 3, in Polen die Nummer 3, in Rumänien. Wir können viele Dinge, was die anderen nicht können. Und wir sind heute etwas, was es im großen europäischen Baumarkt nicht sehr oft gibt. Da gibt es den österreichischen Mitbewerber, der so ähnlich ist, aber auch nicht so breit aufgestellt. Wir haben eine riesen Wertschöpfungskette innerhalb der POR. Wir sind Generalunternehmer, Totalunternehmer und können alles dem. Und unser Satz in der POR, ja, so quasi Home of Construction, ja, ist, wir sind eine Baufirma, wir bleiben eine Baufirma und bauen möglichst viel selbst. Und das ist in Zeiten wie diesen heute, wo du auf der anderen Seite Personalthemen hast, fachliche Themen, sehr, sehr gut. Denn wir können, bis dass wir keine Fenster selber machen oder Böden oder irgendwas, aber alles, was rundherum ist, können wir vom Abbruch, Umwelttechnik, Baugrube, Hochbau, Tiefbau, Straße, Brücke, Bahn, Tunnelbau, können wir zu den Führenden, neue Produkte, sehr innovativ und immer wieder bereit, Dinge anzupassen. Schauen, was ist gefordert, machen wir das. Haben wir das gestern super gemacht? Ja, kein Garant, dass es morgen auch so sein kann. Und es gibt viele neue Entwicklungen in dem ganzen Bereich. Und so konnten wir die POR so breit aufstellen. Wir haben eine Kapitalerhöhung gemacht, so wie schon erwähnt. Das ist das älteste an der Wiener Börse notierte Unternehmen. Ein paar Monate älter wie Wienerberger. Auch gut. Und wir haben damals entschieden, gemeinsam mit Klaus Ortner, ob wir dann in der ganzen 2011er Geschichte, wo wir dann auch die Anteile von der B&C Holding gekauft haben, also von der Bank Austria, um die Mehrheit, nehmen wir sie dann von der Börse, nehmen wir sie nicht von der Börse, haben wir gesagt, nein, die Börse ist ein gutes Modell, weil es Unabhängigkeit schafft, mir großes Anliegen, immer unabhängig zu sein, von der Bankenwelt. Das heißt, wir können, die POR war immer an der Wiener Börse sehr innovativ, die ersten Unternehmensanleihen bezogen, dann hat es gegeben Partizipationskapital, dann hat es das eine gegeben, dann hat es wieder die Online gegeben, Mischanleihen, Hybridkapital, war immer die POR eine der ersten, die das gemacht hat. Und die Banken, Zahlungsverkehr und Garantien wichtig für uns, aber that's it. Und das war am Anfang nicht leicht.
Was man aus deinen Ausführungen raushört, du triffst wirklich gerne Entscheidungen. Hast du für dich irgendeinen Weg festgelegt, wie du zu deinen Entscheidungen kommst? Gibt es da einen Prozess? Gibt es da Ritual? Gibt es da Bauchgefühl oder Kopf?
Nein, es gibt kein Ritual. Also in dem Sinn, das wäre unsinnig, weil Entscheidungen, die so vielfältig sind, ja, ob das Personalentscheidungen, Sachentscheidungen sind, muss man sich halt sehr genau überlegen. Ich treffe relativ rasch Entscheidungen, ist keine Frage, weil auch mein Motto des Fühlens ist, wir reden viel. Ich höre viel zu, aber es jetzt momentan auf dem Tisch nicht so ist, sehr logisch. Aber ich höre wirklich viel zu, stelle die Fragen, dann diskutieren. Aber eins ist ganz klar, am Ende der Diskussion gibt es eine Entscheidung. Denn etwas, glaube ich, und gerade in der Bauindustrie ist das besonders wichtig, weil es gibt ein Credo, jede Entscheidung ist besser als keine Entscheidung, auch eine falsche Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Und mir geht es darum, dass Entscheidungen getroffen werden, dass Verantwortung dafür übernommen wird. Nicht auf, das macht die Abteilung. Nein, nein. Der Boreaner, die Boreanerin. Wer ist dafür verantwortlich? Nicht ein, zwei. Nein, nein. Einer. Oder eine. Überhaupt keine Frage. Und diese Kombination mit, wir hören zu, wir gestalten oder wir schicken das noch einmal in den Staat zurück, vorbereitet diese Themen. Und irgendwie Nach einer Diskussion von 4 Stunden, 3 Stunden, ja, hat sich jedes Thema erschöpft. Und da dreht man sich im Kreis und dann wird das gesagt, das hat überhaupt keinen Sinn. Was ist das Thema, wo wollen wir hin, definieren wir das, was wichtig ist und dann wird die Entscheidung getroffen. Natürlich wird sie sehr sachlich zu treffen. Ja? Aber was ist halt schon sachlich? Man hat Neigungen, der Bauch spürt, also in meinem zunehmenden Alter hat der Bauch eine, nicht nur, dass er mehr sichtbar ist, aber hat auch zunehmend eine Relevanz bekommen hinsichtlich Gefühl. Ja? Ist das richtig, ist das falsch, wie fühlt sich das an? Das ist auch, glaube ich, gepolt in einer Punkt Lebenserfahrung, weil nach einer gewissen Zeit oder bestimmten, wenn ich heute auf Finanzierungsstrukturen schaue, ja, von Banken, ja, braucht da, glaube ich, keine 20 Sekunden Siege, ob das Projekt geht oder nicht geht. Einfach deswegen, weil das viel Erfahrung ist und ich selber entscheide in der Bank, was brauchen die Vorstände, was brauchen die heute. Heute brauchen sie 10-mal mehr Sachen, haben viel weniger Entscheidungsfreiheit und all along ist das Banking eine Commodity, das mit KI und Computer entschieden wird als andere. Also ich sehe hier eine dramatische Fehlentwicklung, der Begriff des Bankers und Bankiers hat keine Rolle mehr in der Sinn, weil du einfach von Rules, Prüfungen, Einbettungen in, ja, in all den Themen, auf der anderen Seite die FMA, auf der anderen Seite das, Werte auf Hedge. Und man hat in der Entwicklung, und das sehe ich auch in unserer Verwaltung und auch vielen Themen, durch falsch verstandene, ich würde nicht sagen Disziplinierung, ja, aber durch falsch verstandene, ja, wie man es richtig macht, ja, und das versuchen mit Gesetzen und zu tun. Man hat unseren Beamten, wir haben in Österreich eine Spitzenbeamtenschaft, weil wenn man in vielen Ländern arbeitet, wie in Deutschland oder auch in Polen oder so, sie ist die ganz anders und eigentlich nirgends so, wenn man möchte, und sie lässt eine tolle Verwaltung. Sie wird nur heute, die Verwaltung wird politisch missbraucht, weil man der Verwaltung auch keine Entscheidungen mitteilt, wo die Politik hin will. Das ist je nachdem, gerade der Wahl anständig oder nicht, und gerade wieder Umfrage heraus, ist das gerade wieder schlecht. Aber man hat ihnen auch mit dem Untreue-Paragraphen die Ermessensfreiheit genommen. Und man sieht heute in jeder Entscheidung, weil es für irgendjemand negativ ist, ja gleich, der war da dreimal mit dem Mittagessen, kein Wunder, der hat ihn bestochen und gibt es aber unerlaubte Nähe oder ähnliche Themen, was völlig absurd ist. Und ich wehre mich auch in meinem Grundsatz der Führung, nämlich Vertrauen, zu akzeptieren, dass wir mit 5% Spitzbuben oder Gaunern die anderen 95% im Unternehmen, in der Verwaltung damit drangsalieren. Weil damit werden die Bürger und Bürgerinnen Österreichs drangsaliert. Und ich wehre mich einfach gegen das. Und Vertrauen ist einer meiner Führungsgrundsätze. Ich vertraue primär. Okay, wenn ich enttäuscht werde, ja, oder wenn einer irgendwie in die Kasse greift oder sowas, bin ja, da kenne ich keinen Pardon, das geht zack, zack, und dann ist der fort oder bestraft und die verfolgt den auch, wenn er das vorsätzlich macht, überhaupt keine Frage. Aber grundsätzlich vertrauen wir mal. Und dann passieren Fehler, ja, die passieren, ja, aber ich mache doch nicht irgendein Thema, nur weil ich 3% Spitzbuben habe in der Themen, die halt das ausnutzen, wie es da ist, dass ich die anderen 97% drangsaliere mit irgendwelchen Regeln, Bürokratien, die uns alle nur abhalten vom Wesentlichen, nämlich vom Arbeiten, Entscheidungen treffen und den Kunden zu bedienen.
Überall, wo Erfolg ist, gibt es auch zwangsweise irgendwann einmal einen Misserfolg. Also immer nur nach oben.
Nein.
Das gibt es nicht. Das ist klar. Aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Also jetzt nicht nur als Unternehmen, sondern auch mit dir als Person, so wenn du in einer ruhigen Minute mit dir alleine bist.
Also ich denke, dass viele so Management-Themen, wie geht man mit Misserfolg um und so weiter, alles, wie soll ich sagen, misleading sind und irgendwelche Erklärungen für irgendeinen Schmarrn ist. Ja. Ich sage so, wir haben ein Ziel und manchmal erreichen wir das Ziel am ersten Weg oder manchmal brauche ich 5 Anläufe, dass ich das Ziel erreiche. Und ohne, dass ich dann jedes Mal das Ziel in Frage stelle, sage, jetzt habe ich es erst einmal nicht geschafft, war das Ziel zu hoch, zu wenig oder was immer. Nein, wir haben das Ziel definiert, wir haben das gefunden. So, wir schauen uns alle 2 Jahre die Strategie ein bisschen an. Hat sich was verändert? Muss man was mit der Strategie machen? Ich bin ein großer Fan in Österreich für einen 10-Jahres-Plan. Analog zu Singapur oder sonst was. Ja. Aber Misserfolg, ja, was ist Misserfolg? Wenn man gute Leute nicht halten kann im Unternehmen, weil sie sagen, na, da gibt es was anderes, da habe ich ein besseres Angebot oder dort kann ich mich besser verwirklichen, das nehme ich als persönlichen Misserfolg für mich heran, dass ich gute Leute verliere, ja, und sie nicht für die Bohrfamilie begeistern kann. Oder auch andere, oder wir schaffen ein Bauwerk nicht, oder technisch nicht. Ja. Aber das ist kein Grund. Ja, okay, ich schaue mir das an, ich analysiere das, ja, und sage, ah, das war ein Fehler, dran, Jumut, mach's das nächste Mal, zack. Okay. Und wenn ich hinfalle, sage ich an meinen Kindern immer, sage ich, ja, es klappt halt nicht immer alles. Damit muss man lernen, umzugehen, aber damit bricht die Welt nicht zusammen. Kein Thema, aufstehen, noch einmal probieren. Schlimm ist es ja, wenn man dann deprimiert aufgibt und sagt, na, Gottes Willen, jetzt ist das zweite Mal nicht gegangen. Und wenn ich von dem Ziel überzeugt bin und ich habe zugesagt, ja.
Die Verbindlichkeit wieder.
Dann mache ich das, ja. Oder mache ich es halt auf einen anderen Weg. Aber das ist das Ziel. Dort komme ich jetzt hin. Muss ich mich weiterbilden? Habe ich etwas nicht können, um das Ziel zu erreichen? Das ist ja genauso meine Frage. Habe ich da was falsch eingesetzt? Habe ich die falschen Leute damit befasst? die da gar nicht keine Chance hatten oder sonst was. Ja? Also ich reflektiere es blitzartig, aber ich mache jetzt da kein Mantra raus und sage, wow, Misserfolg, oh, puh, na super, Misserfolg, okay, lerne aus den Fehlern, was habe ich falsch gemacht, zack, umdrehen, weitermachen. Hm. Gehört dazu. Nur wer nicht arbeitet, macht keine Fehler. Aber eine Fehlerkultur gehört dazu. Das, was ich bei der Fehlerkultur kritisiere, ist, wenn Fehler nicht berichtet werden und man nicht offen damit umgeht. Ja. Weißt du, und dann, wenn zum Beispiel bei einem Projekt von Anfang an ein Kalkulationsfehler drinnen ist, der das von Anfang an weiß dann auf der Baustelle, aber nicht so, die Hand hebt und sagt, ups, da ist mal was passiert, da habe ich das verkalkuliert, weil im Laufe eines Baustellenlebens oder einer Baustelle kann ich wahnsinnig viel beeinflussen, ändern, aus einer schlechten Sache noch eine gute machen, wenn ich es von Anfang an weiß. Also wenn das dann am Schluss auftaucht, der hat das eh die ganze Zeit gewusst, der kriegt echt Probleme mit mir. Mhm. Weil ich kann damit umgehen, dass Fehler passieren. Und einer sagt, wenn der denn das dritte Mal den gleichen Fehler macht, naja, da hinterfrage ich dann schon, sitzt der jetzt am richtigen Platz oder die? Aber Fehler, das gehört dazu. Der Umgang mit Fehlern, offen, Transparenz ist wichtig. Nicht lang herumreden. Noch einmal, es gibt ja kein, wird keiner aufgehängt oder sonst was.
Nicht lang herumreden, das ist ein gutes Stichwort für unsere nächste Rubrik, Wordrap.
Auf jeden Word Fall. Kurz und knackige Antworten.
Morgen oder Abend, Mensch?
Beides.
Schön.
Ausgiebiges Frühstück oder schneller Kaffee?
Wenn ich kann, ausgiebiges Frühstück. Oder wenn ich rechtzeitig auf der stehe.
So viel zum Thema beides, gell?
Ja, na, beides. Ja. Ich gehe um 17:30 auf und gehe um 1 schlafen, ja.
Buch oder Podcast?
Buch.
Kopfmensch oder Bauchgefühl?
Beides.
Frauenquote, ja oder nein?
Ja, weil ohne Frauenquote viele Dinge nicht angestoßen werden können. Alles andere ergibt sich dann von selbst.
Bier oder Wein?
Wein.
Das war schnell.
Freigeist oder Struktur-Junkie?
Puh, mehr Freigeist als Strukturen.
Was war der erste Job?
Freiheitspraktikum bei einer Baufirma in Maria Saal in Kärnten.
Das überrascht mich jetzt irgendwie überhaupt nicht.
Ja.
Mit welchem Wort würdest du deine Persönlichkeit beschreiben?
Neugierig.
Wenn du eine berühmte Persönlichkeit zum Abendessen einladen könntest, wer wäre das?
Also, lebend oder tot?
Egal.
Sigmund G. Warburg, einer der ersten Banker und Investmentbanker, aber vor allem Unternehmer mit großem geschichtlichen Verstand, Wissen um die Vergangenheit, Wissen um die Themen, um dann ganz neue Dinge zu schaffen, die heute noch Bestand haben.
Mhm. Klingt sehr spannend.
Ja, ist er.
Wenn du dir für morgen einmal einen anderen Job aussuchen könntest, von allen schönen Berufen, die es auf dieser Welt gibt, welcher wäre das?
Schiffskapitän.
Donau oder?
Nein, Küstenschifffahrt.
Die schönste Aussicht, gell?
Ja, da siehst du immer irgendwas, nicht nur das Meer, sondern wenn man zu fahrt.
Hast du ein verborgenes Talent?
Also in meinem Alter ist, glaube ich, nichts mehr verborgen, was nicht schon alles passiert ist, nein.
Und welches Sprichwort oder Motto begleitet dich durchs Leben?
Gehen wir, machen wir.
Auf geht's.
Auf geht's, danke.
Ja, eine Frage brennt mir noch ein bisschen unter den Fingernägeln. Du hast ja vorher auch angesprochen, eben du sagst zu deinen Kindern, das heißt, da ist auch Familie im Hintergrund natürlich noch da. Es ist die Frage, die uns auch immer wieder auch mit unseren Gästen beschäftigt, ist das Thema Übergabe, nächste Generation. Mhm. Ist das, beschäftigst du dich mit dem Thema intensiv oder lässt du das auf dich zukommen?
Nein, ich lasse selten was auf mich zukommen, was dem ich eine Wichtigkeit zumesse. Man ist in der eigenen Verwaltung sehr schlampig, immer bei sich selber, bei den anderen nicht. Ja. Aber das Thema Nachwuchs ist mir ein Herzenswunsch und auch strategisch. Ich war nicht immer so, aber ich bin seit Jahren jetzt Mitglied im ONAS Forum. Das ist eine Vereinigung weltweit von großen Familienunternehmen aus verschiedensten Kulturen, Asien, Europa, Afrika, USA, Südamerika, Nordamerika. Und da lernst du wahnsinnig viel, was andere Kulturen machen, was sie tun und wie sorgfältig die Nachfolge vorbereiten. Da siehst du Familien wie die Familie Henkel mit 187 Kommanditisten, welche Karte es gibt, wer darf denn entscheiden, wo kommst du hin, klare Regeln. Oder aus dem Nahen Osten-Bereich, ja, du musst mindestens 10 Kinder haben, weil einer oder eine aus den 10 wird schon kennen. Ja. Oh,
also, das ist ein bisschen viel.
Ja, ich sage nur, also, aber es war wirklich lustig, weil ich habe mal angedroht und gesagt, Karl-Heinz, wie viele Kinder hast du? Ich sage, 2. Na, 2, um Gottes Willen. Woher willst du wissen, wer von den 2 der Richtige oder die Richtige ist? Die haben eine andere Philosophie, bereiten aber alle 10 Kinder gleich vor. Oder genauso die Asiaten, die zum Beispiel dann Vorstandsmitglieder haben, die sich nur um die Ausbildung und um den Nachwuchs kümmern.
Das ist ein ganz anderer Fokus als in unserem Kulturkreis.
Total, total. Also ich habe viel gelernt und ich habe auch viel von Firmen, die in 4., 5., 6. Generation sind, wie die das tun. Ja? Und es muss Regeln geben, die eindeutig festlegen, was sind Voraussetzungen für bestimmte Themen, aber gleichzeitig den Kindern den Freiraum zu lassen, was sie werden wollen. Mein Job ist immer wieder zu sagen, okay, was willst du werden, was macht dir Spaß, was findest du, wo Leidenschaft eine Rolle spielt für dich? Weil das machst du dann gut. Und wenn du gern Tischler werden würdest, fein. Mein Job ist dann zu schauen, dass er oder sie beim besten Tischler lernen. Machen müssen sie selber was draus. Ja, ich kann sie nur unterstützen. Ich kann ihnen nur die Straße zeigen. Ja, fahren auf der Straße müssen selber. Das ist dann wichtig. Das heißt, da ist die richtige Ausbildung dahinter. Aber es muss Spaß machen und man muss sehen, sie sind mit dem Herzen dabei. Und dann musst du strategisch Dinge vorbereiten. 2 Kinder, beide gleich erzogen, völlig unterschiedlich.
Aber Hand aufs Herz, würde es den Karl-Heinz Strauß schon stolz machen, wenn die Kinder in die Fußstapfen treten? Oder sagst du, das ist ja Hauptsache glücklich, egal wo sie sind?
Also natürlich würde es mir gefallen, ja, wenn beide Kinder in beide Unternehmen gehen. Einerseits in die POR oder in die UBM, die mit dem gleichen Syndikat quasi kontrolliert werden. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich glaube auch, wenn ich mit meinen Kindern rede, die haben schon Ziele, wo sie dorthin gehen, ja, und was in diese Richtung gehen wird. Ja. Aber ob es letztendlich so sein wird, und sie haben natürlich beide Kinder, haben natürlich auch einen Nachteil oder so eine kleine Hypothek beim Staat, weil bei uns in der Familie gibt es das nicht, nur weil es die Familie ist, kriegst du den Job. Wir sind börsennotiert in beiden Unternehmen, du musst dich dem Wettkampf dort stellen und wenn du besser bist wie die anderen, du musst besser sein. Gleich gilt nicht. Weil du hast eine andere Blickweise und wenn du besser bist, dann wirst du den Job dort machen. Oder man hat dann also Management eben nicht aus dem eigenen Reihen-Thema. Und das ist völlig richtig, es würde mich stolz machen. Und ich bin sehr stolz auf meine 2 Kinder, was sie tun, wie sie es machen, was sie machen, dass dann die beiden einmal in den Unternehmen landen werden. Ja? Und eher früher als später, weil es ist auch wichtig, dass man viel in der Welt draußen sieht. Ja? Aber irgendwann muss man dann auch sagen, okay, ich mache das jetzt oder will das machen und dann braucht man auch eine Zeit, dass man die Chance kriegt, zu zeigen, was man kann. Und dieser Chefbonus oder so Tochter-Sohn-Thema, ja, geht gar nicht.
Wir nehmen von jedem Podcast eine Frage mit für den nächsten Gast. Und Das letzte Mal war Franz Fieberg bei uns zu Gast. Wir sollen auch liebe Grüße ausrichten.
Danke, ja.
Und er fragt, was ist der Beitrag der Bauwirtschaft zum Klimawandel?
Ein sehr großer, weil 38% des CO2-Ausstoßes, sofern man sich den Klimawandel auf das konzentriert, was ich als großen Fehler erachte, aber ist die Bauindustrie sehr gefordert. Gemeinsam mit den Materialleuten, ja, ob das jetzt Stahl, Beton etc. ist, ja, entscheidet die Bauindustrie viel. Wesentlich. Und wir tun auch viel und es ist wahnsinnig viel passiert. Viel mehr, als man glauben möchte. Und die Herausforderung fürs Bauen, da bin ich schon fertig, ist die, jeden Megatrend, den ihr nennt, auch in der jungen Industrie oder in der IV, die großen Megatrends, Urbanization, Verkehr, Digitalization, Healthcare Infrastructure und Digitalisierung, geht nur dann, wenn gebaut wird. Richtig. kann nicht umgesetzt werden ohne Bauern. Deswegen schauen wir positiv und gut aufgelegt in die Zukunft, egal was rundherum passiert. Ohne Bauern geht es nicht. Und wir haben eine große Verantwortung, was das Thema Umwelt, ja, passiert. Weil alles andere, Social und Governance, hat jedes andere Unternehmen genau gleich. Aber das Thema Umwelt, da können wir können uns nicht aussuchen, was wir bauen. Das machen unsere Kunden. Aber wir können den Kunden immer beraten, was wäre noch besser, was wäre nachhaltiger, aber das Thema, und der Kunde entscheidet. Aber wir schlagen ihm vor. Das kommt zunehmend in unserem Geschäft mehr vor, dass wir Aufträge gewinnen, nicht weil wir der Billigste sind, sondern weil wir die besten, nachhaltigsten Vorschläge haben, große Projekte bei Siemens Healthineers zum Beispiel und andere, das umzusetzen. Da haben wir den Auftrag deswegen gekriegt, weil wir ihm gezeigt haben, wie er von Gold auf Platin kommt.
Also die Servicekomponente wird kontinuierlich ausgebaut, Beratungsleistung, Know-how.
Das machst du am Anfang. Wir gehen sehr gerne auf Generalunternehmer und Totalunternehmer. Wir lassen uns sehr ungern auf den Baumeister reduzieren. Weil da gibt es viele. Aber Generalunternehmer oder gar Totalunternehmer zu sein, da gibt es wenige. Und die vor allem so breit aufgestellt sind wie wir. Eigene Fassadenbauer, Spezialtiefbauer, Umwelttechnik, all die Sachen.
Ich meine, du hast das eh gerade kennengelernt, die Rubrik, dass unsere Gäste im Podcast dem nachfolgenden Gast eine Frage stellen dürfen.
Okay.
Diesen Bonus geben wir dir natürlich auch. Unser nächster Gast wird Erwin Wurm.
Schau, lieber Freund. Ja.
Was würdest du Erwin Wurm fragen?
Den Erwin, interessanterweise, würde ich heute fragen, was unsere politische Situation betrifft. Wie kann die Kunst und Künstler und Künstlerin mehr dazu beitragen, um einen Aufbruch in Österreich zu unterstützen? Themen. Was kann da die Kunst tun?
Spannend. Die nehmen wir mit, sind gespannt. Na, dürfen dich gleich einladen, die Folge dann gleich nachzuhören, gell? Um die Antwort dann gleich direkt zu bekommen. Und was wir, wenn wir jetzt schon in unserem Abschlussstatement sind, was würdest du deinem 20-jährigen Ich raten?
Bleib neugierig, bleib interessiert und tu das, was du dir vorstellst.
Klingt gut.
Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du bei dieser Folge vom Erfolgsgeflüster, dem Speed Mentoring Podcast, mit dabei warst.
Wir hoffen auch, dass ihr, liebe Zuhörer, einiges mitnehmen konntet. In unserer Shownotes findet ihr weitere Informationen und Links.
Und vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine der zukünftigen Folgen und Quick Mentoring Tipps verpassen werdet.
Und lasst uns gerne auch eine Bewertung da, damit wir wissen, was euch gefällt.
Verratet uns bei der Gelegenheit auch, wen wir als nächstes in die Episode reinholen sollen.
Und bis dahin,
Baba.
Danke für die nette Einladung. Danke. Sehr nett.
Dankeschön.
Das war Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast. Ein Podcast der jungen Industrie.